Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
In der Schule kommen viele Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven zusammen. Dort müssen sie auch lernen, miteinander auszukommen. Doch unter all den verschiedenen Meinungen sind auch manche, die den demokratischen Diskurs einschränken oder gar abschaffen möchten. Einige wenige versuchen, den politischen Raum Schule für ihre extremistischen Erzählungen zu kapern. Das können Schülerinnen und Schüler sein, aber auch Lehrkräfte, Eltern oder gänzlich Außenstehende versuchen, Einfluss zu nehmen. Lehrkräfte und Schulleitungen müssten also zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben auch dafür sorgen, dass ihre Schule nicht zur Verbreitung von demokratiefeindlichen Bestrebungen missbraucht wird. Das ist viel verlangt. Wie das funktionieren kann, darum geht es in den nächsten 3 Folgen dieses Podcasts. Mit Expertinnen und Experten sprechen wir über Radikalisierungstendenzen, die an Schulen die Demokratie in Frage stellen. Da sich die Angriffe auf die Demokratie unterscheiden, gliedern wir diesen Schwerpunkt in die Themenfelder Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus bzw. religiös begründeten Extremismus. In dieser Folge starten wir mit dem Themenfeld Rechtsextremismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Unser Ansprechpartner für diesen Bereich ist Professor Dr. Rico Behrens. Er ist Professor für politische Bildung und Didaktik der Sozialkunde an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Professor Dr. Behrens forscht zu politischem Extremismus und dessen Prävention. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Behrens.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
In Ihrem Buch Politische Bildung in reaktionären Zeiten – Plädoyer für eine standhafte Schule – beschreiben Sie verschiedene Fälle, die an Sie herangetragen wurden. Ein Übertitel ist dabei Fälle, die Lehrkräfte nachts wach halten. Welcher Fall lässt Sie denn schlecht schlafen?
Eigentlich schlafe ich recht gut, kann ich schon mal sagen. Aber es gibt schon in den Fällen des Buches, aber auch das, was wir jetzt in unserer über 10 Jahre währenden Arbeit in dem Bereich mit Schulen, was uns da begegnet ist, was mich dann doch vielleicht ein bisschen schlechter schlafen lässt. Und ein Fall, wenn ich mich so erinnere, ist schon einer, den Sie auch in Ihrer Anmoderation gestriffen haben sozusagen, nämlich, dass die Herausforderungen nicht nur durch Schülerinnen und Schüler entstehen, sondern durchaus auch durch Lehrkräfte. Und wir hatten einen Fall, in dem eine Lehrkraft im Unterricht und in der Schule viel daran gesetzt hat, die Alternative für Deutschland, die in Landesverbänden als gesichert rechtsextrem gilt, für Schülerinnen und Schüler als normale, ganz normale Partei zu präsentieren. Und das mit Bundestagsfahrten zu Bundestagsabgeordneten zu untermauern und hier also die kritische Distanz und den kritischen Abstand vermissen lassen hat. Nun war diese Lehrkraft auch selbst sozusagen mit dieser Partei verbandelt und das hat uns in der Bearbeitung, in der Beratung auch von Lehrkräften und Schulleitungen ganz erheblich beschäftigt, weil man sofort auch einen Öffentlichkeitscharakter dann hergestellt hat. Die Schulen sind dann im Fokus und die Auseinandersetzung wird ungleich schwerer. Und das sind so Fälle, die vielleicht jetzt nicht alltäglich vorkommen, aber die dieses System schon ganz schön herausfordern. Und dann ist man auch selbst herausgefordert, weil man natürlich viel darüber nachdenkt, wie man den Kolleginnen und Kollegen dort helfen, sie stärken kann, wie man auch sagen politische Bildung gut und kontrovers und trotzdem entschieden für die Demokratie in so einer Schule leben kann.
Jetzt tauchen Sie als Experte bei uns zum Thema Rechtsextremismus auf. Im Titel Ihres Buchs taucht dagegen der Begriff überhaupt nicht auf. Stattdessen geht es um reaktionäre Zeiten. Warum?
Ja, wir haben uns da so ein bisschen bedient an einem Sozialwissenschaftler Wilhelm Heidmeier, der so ein bisschen zeitdiagnostisch von den autoritären Versuchungen gesprochen hat, denen wir gerade unterliegen. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut in Europa, dann findet man doch einige in Ungarn, Viktor Orban, die Peace-Partei in Polen, letztlich auch Donald Trump. Das sind alles sozusagen Entwicklungen, die das Autoritäre wieder salonfähig machen, das National-Autoritäre auch wieder salonfähig machen wollen und die eine ganz andere Vorstellung von Gesellschaft, von Politik, auch eines fehlenden oder nicht mehr vorhandenen Pluralismus verfolgen. Und das gehört, wenn man jetzt diesen Reaktionärbegriff nimmt, eigentlich zu längst überwunden geglaubten Zeiten und Konzepten. Und wir erleben gerade, dass das wieder Platz greift, dass das an Einfluss gewinnt und dass Schule nicht davon verschont bleibt, sondern als Spiegel der Gesellschaft mit genau diesen Herausforderungen konfrontiert ist. Und deswegen, weil die so vielfältig sind und weil sie nicht auf einige wenige straffällige oder sagen terroristische Vereinigungen, die man dann üblicherweise dem Rechtsextremismus zuweist, beschränkt sind, haben wir das als reaktionäre Zeiten bezeichnet. Und die Treiber davon sind natürlich schon auch extrem rechte Akteure. Aber das Problem ist eben viel breiter als dieser Begriff. Und damit müssen sich Lehrerinnen und Lehrer auseinandersetzen. Davon sind sie manchmal auch überfordert. Und deswegen haben wir sozusagen diesen Titel so gewählt, vielleicht auch ein bisschen provokant so gewählt, dass man sich hier mit Gestrigen im Grunde wieder auseinandersetzen muss.
Und wenn wir jetzt gerade schon diesen Begriff dargelegt haben, was verstehen Sie denn unter Rechtsextremismus?
Ja, das ist eine gute Frage, weil dazu muss man ein bisschen ausholen. Wenn wir so gucken, wie wird Rechtsextremismus verstanden, dann haben wir eigentlich zwei große Bereiche. Der eine, und der ist vielleicht jedem auch geläufig, ist so der Alltagsbereich und auch der mediale Bereich. Dort wird Rechtsextremismus häufig als Spiegelbild zum Linksextremismus oder zum islamischen Extremismus oder religiösen Extremismus verwendet. Das folgt einer sogenannten Extremismustheorie. Und die geht davon aus, dass es also Ränder der Gesellschaft gibt, die auf die Beseitigung der Demokratie hinwirken und vor allen Dingen mittels Gewalt, mittels sozusagen strafrechtlichen Handlungen versuchen, diese Demokratie zu überwinden. In diesem Verständnis sind es einige wenige. Und dieses Verständnis ist für den Bildungsbereich relativ unbrauchbar. Deswegen gibt es auch aus den Sozialwissenschaften heraus schon lange die Tradition, Rechtsextremismus nicht nur als ein Verhalten zu sehen, sondern als ein Einstellungsphänomen, als ein Einstellungsmuster, was sozusagen Haltungen beschreibt und Einstellung, noch bevor Handlungen überhaupt entstehen. Und dass das entscheidende Merkmal von Rechtsextremismus ist. Und dann sind das eben vor allen Dingen Ungleichwertigkeitsvorstellungen zunächst mal, die eine Rolle spielen. Ungleichwertigkeit bedeutet, Gruppen von Menschen, Gruppen, die überhaupt erstmal konstruiert werden, werden für ungleichwertig erklärt und können so der Diskriminierung preisgegeben werden oder im schlimmsten Fall eben da auslöschen. Und diese Ungleichwertsvorstellungen sind dann das einende Band und die können sich ganz unterschiedlich ausdrücken. Die können sich in einer Affinität zu diktatorischen Regierungsformen ausdrücken. Da haben wir wieder das Autoritäre drin. Die können sich in nationalchauvinistischen Einstellungen ausdrücken, also in einem klassischen Nationalismus. Die können sich in der Verharmlosung, Rechtfertigung des Nationalsozialismus ausdrücken. Die können aber auch im sozialen Bereich gekennzeichnet sein durch Antisemitismus, durch fremdenfeindliche oder auch durch sogenannte sozialdarwinistische Einstellungen. Und Sie sehen schon an der Bandbreite, dass diese Einstellungen sehr breit gefächert sind. Und dass sie eben zunächst mal Vorstellungen beschreiben, Haltungen beschreiben und weniger Taten. Und wenn Sie den Rechtsextremismusbegriff so verstehen, dann kommen Studien über die letzten 20 Jahre auch immer wieder zu dem Ergebnis, Autoritarismusstudie etwa von Leipzig oder die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung oder auch die Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass diese Einstellungen bis in die sogenannte Mitte der Gesellschaft hineinreichen. Das heißt, es ist eben nicht nur an den Rändern, sondern ein Problem der Mitte. Und das ist ein viel umfassender Rechtsextremismusbegriff, den wir in der Wissenschaft verwenden.
Jetzt haben Sie schon viel dargestellt. Wenn wir an Schulen arbeiten, dann haben wir meistens nicht mit Menschen zu tun, die schon ein geschlossenes Weltbild haben, wo diese ganzen Tendenzen drin sind. Deswegen reden wir häufig eher von Radikalisierung hin zu diesen Einstellungen. Gibt es da Veränderungen oder ist das gleich geblieben über die letzten Jahrzehnte und einfach mit der Mitte-Studie angewachsen?
Ja, wenn man sich die Studien anguckt, dort sind die Einstellungen schon recht stabil und die gehen immer mal ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, da muss man schauen, ob sich dieser Trend bestätigt, dass die geschlossenen Weltbilder durchaus steigend sind, also ansteigend sind in ihrem Wert. Also ich baue mir jetzt aber sozusagen das an, dass kein geschlossenes Weltbild vorliegend ist. Naja, auch da haben wir relativ stabile Werte, etwa im Bereich der Fremdenfeindlichkeit. Also da kann man gar nicht sagen, dass das jetzt exorbitant ansteigt, sondern da gab es schon immer hohe Zustimmungswerte, in anderen Bereichen dann weniger. Aber ich würde sagen, hier ist nicht so viel ganz neu. Was, glaube ich, neu ist und warum es auch so wirkt, als hätte man es mit einer neuen Qualität zu tun, in dem Bereich hat man es tatsächlich mit einer neuen Qualität zu tun, sind die Möglichkeiten der Vernetzung. Also ich spreche hier von Social Media, von Fake News, von Deepfakes, von Bubbles, in denen man sich bewegen kann über Messenger-Dienste und soziale Gruppen, in der die Welt dann nur noch so aussieht, wie man sie auch sich selber ausgemalt hat. Und in der auch gar kein Widerspruch, keine anderen Bilder, keine anderen Argumente erwünscht sind. Also wo kein Austausch gewollt ist. Und ich glaube, da besteht schon nochmal eine neue Qualität, die wir jetzt in der Entwicklung immer mehr haben, dass es leichter wird, in diese Einstellungsdimensionen, in diese Abwertungsmechanismen hineinzurutschen und sich in ihnen sozusagen auch zu verstricken. Und die Algorithmen in den Social Media schlagen mir dann auch gleich wieder den neuen Beitrag vor, der mich in meinem Weltbild bestätigt. Und da haben wir es, glaube ich, schon mit einer neuen Qualität zu tun, die diese Einstellung, die es schon immer gab, stabilisiert und sozusagen auch die Diskurse darum stabilisiert. Das würde ich schon sagen. Und vielleicht ein Punkt noch, gesellschaftlich kann man, glaube ich, auch sagen, wir sind in den letzten 30 Jahren diverser geworden und wir sind auch pluraler geworden. Das ist eine positive Entwicklung. Aber die trägt auf der anderen Seite natürlich dazu bei, dass jemand, der seine Vorurteile bestätigt haben möchte, dafür dann, also Beispiel des Stereotyp der Überfremdung, was in der extremen Rechten immer wieder neu aufgebracht wird, der findet natürlich jetzt auch für sich mehr Bestätigung, weil er natürlich in einer diverseren Gesellschaft tatsächlich unterwegs ist. Und da gibt es, glaube ich, durch die neuen Medien einfach Katalysatoren, die das unheimlich vorantreiben.
Während jetzt diese Algorithmen recht schnell erkennen, wer da auf einem guten Weg der Radikalisierung hin zu einer Bestätigung dieses Weltbilds ist, tun sich Lehrkräfte manchmal schwer und bekommen es erst mit, wenn dieses Problem praktisch übermächtig wird und öffentlich geäußert wird. Und dann ist das erschreckend groß. Gibt es Möglichkeiten, sowas vielleicht frühzeitig zu erkennen und einzuschränken oder beziehungsweise Gegenmaßnahmen einzuleiten?
Naja, ich würde sagen, erstmal die eigene Wahrnehmungsfähigkeit wirklich dahin schulen. Das ist nicht trivial. Also das, was wir jetzt besprochen haben, die Frage, ob ich diese Dimensionen erkenne, ob ich sozusagen Rassismus erkenne, ob ich Antisemitismus erkenne, ob ich sozialdarwinistische Vorstellungen erkenne, das passiert nicht einfach so, sondern ich muss das in Unterrichtsgesprächen, in Schulgesprächen, auf Klassenfahrten, überall da, wo ich mit Schülerinnen und Schülern unterwegs bin oder auch mit Kolleginnen und Kollegen, muss ich eine gewisse Sensibilität haben, in meinem Umfeld das wahrzunehmen, dass solche Einstellungen da sind. Auch jenseits, ob Gewalt ausgeübt wird, ob irgendwelche Schmierereien existieren, verfassungsfeindliche Symbole verwendet werden und so weiter. Und unserer Erfahrung nach ist es so, dass diese Grundsensibilität häufig noch gar nicht in der Weise ausgeprägt ist, weil eben das Bild nach diesem Extremismusmodell immer nach einem bestimmten äußeren Bild auch sucht und nach bestimmten Selbstbeschreibungen. Also wo sich Menschen sozusagen selbst als Rechtsextremisten quasi bezeichnen oder als welche, die diesen Bewegungen nahestehen. Wie wir mit Schulen und mit Lehrern und Lehrern arbeiten, ist immer, suchen Sie nach diesen Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Seien Sie dafür sensibel. Und die werden Sie ganz schnell finden. Und dann ist ein bisschen die Frage, wie sind die Menschen, um die es da geht, in ihrem sozialen Umfeld aufgestellt? Also sind sie in weiteren Peer-Groups drin, die diese Gedankenwelt stützen? Sind sie eventuell in Organisationsformen schon drin, in Jugendorganisationen bestimmter Parteien? Sind sie sozusagen in solchen Gruppen unterwegs? Übernehmen sie dort Verantwortung? Das muss man dann im Grunde im Einzelfall immer noch mit dazu nehmen, wie stark hier die Ideologisierung an der Stelle vorangeschritten ist. Und letztendlich danach bemisst sich, und Sie merken schon, es gibt kein einfaches Rezept, Ihnen präsentieren. Danach bemessen sich im Grunde dann weitere Schritte und das auch das weitere Umgehen. Das ist also immer so ein bisschen das Problem. Das ist ein Thema, was eigentlich ständig und immer bewegt werden muss. Und Sie sagen es aber schon, es kocht häufig erst hoch, wenn es schon zu spät sozusagen in der pädagogischen Arbeit ist. Also wenn man es dann mit Vorfällen zu tun hat, die man eigentlich auch strafrechtlich bearbeiten müsste oder die diese Schwelle durchbrechen.
Das Wir, von dem Sie gerade gesprochen haben, das war eine Arbeitsgruppe in Sachsen. Können Sie dazu kurz was sagen?
Genau, wir haben in Sachsen begonnen und haben das in Eichstätt dann weitergeführt, ein Modellprojekt aufzusetzen. Das nennt sich noch, weil es noch läuft, Starke Lehrerinnen, starke Schülerinnen, und lief an Berufsbildungszentren. Das Ziel war es, Pädagoginnen und Pädagogen darin zu stärken, sich mit antidemokratischen Tendenzen auseinanderzusetzen. Und in diesem Modellprojekt haben wir unterschiedliche Zugänge ausprobiert, kann man sagen, um langfristig Kolleginnen und Kollegen in dieser Auseinandersetzung zu professionalisieren. Wir haben in Sachsen angefangen zu arbeiten mit inhaltlichen Weiterbildung. Wir haben den Lehrerinnen und Lehrern aber auch Beratung und Supervision oder Coachings in den Schulen selbst an die Hand gegeben. Und wir haben sie vernetzt mit außerschulischen politischen Bildungsträgern, die in diesem Bereich zum Teil viel längere Erfahrung und Arbeit aufweisen können. Und das Ziel war es, dass sie sozusagen in den Schulen eine solche Kultur aufbauen, die sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzt. Das ganze Projekt ist dann auch in den Transfer gegangen, in Sachsen sehr erfolgreich in die Fläche und auch noch als Modellprojekt in weitere Bundesländer. Wir haben das Modellprojekt weiter begleitet in Brandenburg, in Hessen und auch in Niedersachsen. Und in diesen Bundesländern wurden dann einzelne Bestandteile nochmal adaptiert, etwas verändert, nochmal andere Tools ausprobiert. Und jetzt sind wir gerade dabei, eigentlich die Erfahrungen zu sammeln. Am Ende des Jahres wird kleiner Band rauskommen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, in dem wir da auch die Ergebnisse beziehungsweise unsere Erfahrungen nochmal gesammelt zusammentragen.
Ja, Sie haben auch schon in dem angesprochenen Buch einiges zusammengetragen. Da gibt es ja dann Handlungsmöglichkeiten neben dem von Ihnen schon angemerkten ständig informiert bleiben, um selber diese Ungleichwertigkeiten zu erkennen und auch Codes zu lesen. Ein großes Problem sind zum Teil aber auch Verschwörungstheorien, die einfach mit in den Raum geworfen werden, womit Lehrkräfte manchmal überfordert scheinen. Gibt es da auch nur die Hilfe, informiert zu bleiben und sich auch über solche Verschwörungstheorien zu informieren?
Ja und nein, weil man kann so gut informiert sein, wie man will und sozusagen theoretisch das auch entkräften können. Es kommt ja immer auf die soziale Situation auch an. Manchmal, wenn wir in den Mikrobereich reingehen, ist es gar nicht sinnvoll, überhaupt in die Diskussion zu gehen, sondern die Diskussion auch abzubrechen, sie sozusagen nicht zuzulassen, um sozusagen den Raum für diese Konzepte gar nicht erst zu öffnen. In einer anderen Situation kann das genau das Falsche sein und die Auseinandersetzung ist notwendig, sinnvoll und an dieser Stelle auch geben. Im Grunde haben wir für uns einen Dreischritt entwickelt, um das so auf so einer mittleren Ebene auszuloten. Was kann man tun? Und das erste ist, es ist kein Königsweg, aber es ist sozusagen so ein orientierender Dreischritt. Für uns ist eine professionelle Haltung zunächst mal ganz wichtig. Also weil Sie vorhin auch gefragt haben, was ist, wenn wir jetzt mit so einem Vorfall konfrontiert sind? Wegducken, wegblicken, ignorieren sind die schlechtesten Strategien, die schlechtesten Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Professionelle Haltung heißt, eine demokratisch-pluralistische Haltung offensiv in die Schule hineinzutragen und damit auch keine falsch verstandene Neutralität Vorschub zu leisten. Und das wäre der Fall, wenn ich Verschwörungstheorien genauso als Option diskutiere, als wären sie eine legitime politische Position, die eben nur die Welt anders sieht. Das wäre eine falsch verstandene Neutralität. Normalerweise behandeln wir in der politischen Bildung die Dinge kontrovers oder nicht normal, wir behandeln sie kontrovers. Wenn es kontroverse Deutungen gibt, müssen die ausgetragen werden, aber eben im demokratischen Rahmen. Und wenn der sozusagen von vornherein negiert wird durch bestimmte Ungleichwertigkeitsvorstellungen, durch Haltungen oder eben auch durch Verschwörungstheorien, die diese Prämisse gar nicht teilen, dann gilt es hier eben auch eine unmissverständliche demokratische Haltung erstmal entgegenzusetzen. Das Zweite, was wichtig ist in diese Grundherangehensweise, ist, Betroffene zu schützen. Also wenn durch solche Verschwörungstheorien, durch Diskriminierungen Betroffene sozusagen oder auch mögliche Opfer zugegen sind, im Raum sind, mit in dem Zusammenhang dabei sind, dann gilt es sozusagen, diese auch vor diesen Ideologien oder vor diesen Diskriminierungen zu schützen. Und das Dritte, und da kommen wir jetzt wieder dahin, was Sie gesagt haben, wir werden nicht auskommen, ohne zu dekonstruieren, ohne auch trotzdem zu versuchen, Verschwörungstheorien, Fake News, sozusagen verschwurbelte Zusammenhänge zu dekonstruieren, auf ihren Kerngehalt hin, die sozusagen falschen Annahmen deutlich zu machen, demokratische Sichtweisen auf das Thema anzubieten und sozusagen tatsächlich dort die Urteilsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern oder auch Kolleginnen zu bestärken. Auch das wird eine bleibende Aufgabe sein. Und für die, ja, braucht man ein bestimmtes Wissen. Und das ist auch wieder das Plädoyer dafür, dieses Thema sozusagen nicht einem einzelnen Lehrer oder einzelner Lehrerin an der Schule zu überlassen. Also sprich häufig dann den Politiklehrer, Politik- und Gesellschaftslehrer oder Lehrerin in Bayern oder in anderen Bundesländern heißen die anders. Die dürfen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Nein, das ist tatsächlich in dieser Alltäglichkeit, wie das auftritt, ein Thema für alle Lehrerinnen und Lehrer. Und hier muss man sagen, braucht es mehr Fortbildungsmöglichkeiten, hier braucht es mehr Angebote, dass man sich eben auch über die gängigsten dieser Verschwörungstheorien, über die gängigsten dieser Fake News Konzepte, die so im Umlauf sind, auch informieren kann.
Oder eben auch Unterstützung von außen, die ja auch immer wieder angeboten wird. Jetzt haben Sie mehrfach schon gesagt, dass es eine Haltung braucht, aber gerade in Ihrem Buch beschreiben Sie es auch noch hin und wieder, dass da Lehrer bzw. Eltern gerne diese Haltung auch als politische Einflussnahme wahrnehmen und diesen Angriff dann auf die Schule starten, dass sie hier doch tendenziös versuche, Einfluss zu nehmen auf die Schülerinnen und Schüler und die Neutralität fehle. Wollen wir diesen Fall einfach mal kurz aufmachen und die kleine Antwort darauf hören?
Ja, also der Fall wird vielfach auftreten in unterschiedlichsten Facetten und er wird sogar nicht nur auftreten, dass sich Eltern beschweren, sondern dass eben auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen dort Probleme entwickeln. Die Grundsubstanz dieses Falles oder solcher Anwürfe ist die, dass in Schule sozusagen keine Parteipolitik betrieben werden soll, was auch sehr richtig ist. Und dass sozusagen Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Urteil entwickeln sollen, ihre eigene Meinung, ihr eigenes Urteil und das in kontroversen Auseinandersetzen über das geschehen soll, was in der Gesellschaft auch kontrovers ist. So viel erstmal die Grundvoraussetzung. Das ist auch alles zu bejahen und das ist sozusagen gehört eigentlich zum Kernbestand des Berufsethos, zum Beispiel auch der politischen Bildnerinnen und Bildner an Schulen, also der Politiklehrerin. Jetzt wird diese eigentlich positive, diese positive Grundkonstante, aber von extrem rechten Akteuren als Waffe, könnte man sagen, angespitzt und gegen die politische Bildung, gegen die Schule selbst gewendet. Nämlich in der Art, dass man sagt, ja gut, wenn das alles kontrovers ist, dann müssen eben auch alle Politikentwürfe kontrovers diskutiert werden. Dann muss eben auch unsere Sichtweise als eine mögliche von vielen kontrovers in den Unterricht oder in die Schule eingebracht werden. Und an der Stelle genau ist sozusagen das Problem, dass Lehrkräfte dann häufig verunsichert sind, weil sie dann mit dem Mäßigungsgebot etwa von Beamtinnen und Beamten noch konfrontiert werden, dass ihnen sozusagen auferlegt wird von diesen Angriffen her, dass sie neutral zu sein haben und dass sie sozusagen keine kritische Einordnung von bestimmten Haltungen und Politikentwürfen vornehmen können. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das war ein Problem auch, als es die entsprechenden Meldeportale gab. Also, dass man anonym Lehrerinnen und Lehrer im Internet sozusagen verzeichnen konnte, die angeblich gegen so etwas verstoßen haben. Und dann wollte sich eine Partei des rechtsextremen Spektrums darum kümmern. Und das hat viele Lehrerinnen und Lehrer verunsichert. Man kann eigentlich ganz einfach darauf reagieren. Schauen Sie sich die bildungspolitischen Dokumente an, die Gesetze an, die Bildungsgesetze der Länder an, schauen Sie sich die Verfassung an, die Lehrpläne. In diesen ganzen Dokumenten steht an erster Stelle noch vor den fachlichen Inhalten einzelner Fächer wie Mathe, Deutsch oder andere, dass die Lehrerinnen und Lehrer und die Schule eine demokratiebildende Funktion haben. Und da stehen sogar zum Teil ganz klare Werte drin, Toleranz. Weltoffenheit kann man fortsetzen, ist in jedem Bundesland ein bisschen anders. Aber in diesen Fragen der Werthaltungen, der grundgesetzlichen Werthaltungen und auch von Menschenwürde, Gleichheit, und Verletzlichkeit dieses Gleichheitsgrundsatzes. Da dürfen Lehrkräfte nicht neutral sein. Es ist ihnen quasi fast verboten, neutral zu sein, sondern sie müssen eine klare Haltung einnehmen. Keine parteipolitische nochmal, sondern eine klare Haltung im Sinne einer demokratisch-pluralistischen Demokratie. Und die findet eben auch ihre Grenzen in menschenfeindlichen Bestrebungen und in Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Und diese dürfen und müssen dann als solche eben auch eingeordnet werden. Und das ist im Grunde der Verständnisschlüssel. Wenn man den einmal hat, dann fällt es, glaube ich, einem auch einfacher, diese Position zu beziehen. Geht also nicht darum, irgendwelche politischen Kräfte einfach auszuschließen oder ihnen ungleiche Chancen zu sorgen, sondern sich dezidiert mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dann auch im Sinne der wehrhaften Demokratie Werthaltungen zu vertreten. Das ist im Grunde der Schlüssel.
Aber Sie haben es beschrieben, es hat auch Mut gebraucht, diese Haltung aufrechtzuerhalten, nachdem von außen so viele Angriffe waren. Was gibt es denn noch mehr, wenn es nicht nur den Mut Einzelner braucht, um die Auseinandersetzung mit extremistischen Tendenzen in der Schule nicht zu scheuen?
Ich glaube, systemische Komponenten sind ganz wichtig. Das klingt jetzt hochtrabend, aber wir können es ganz einfach machen. Ein Kollege von mir, Stefan Breuer, der forscht gerade zu der Rolle von Schulleitungen und hat also sich auch mit Schulleitungen interviewt, sich mit ihnen beschäftigt. Und die nehmen in diesem Feld eine ganz wichtige Position ein, denn sie sind sozusagen Gatekeeper und Unterstützer oder auch sozusagen diejenigen, die zu fehlender Unterstützung für Lehrkräfte führen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also wenn sie sozusagen mit Eltern oder mit Schülern ein Problem haben, weil sie in diesem Themenbereich unterwegs sind und sie erhalten keine Rückendeckung von ihrer Schulleitung mit einer entschiedenen demokratischen Haltung, dann sieht es nicht gut aus. Im Umkehrschluss, da wo Schulleitungen mit einem guten Beispiel vorangehen und diese entschiedene Haltung für die Schule auch setzen, dort kann die Auseinandersetzung gestärkt funktionieren. Das haben wir vielfach in den genannten Projekten, die wir durchgeführt haben, an Schulen erlebt. Und dann trauen sich auch die Kolleginnen und Kollegen, das aktiv wahrzunehmen. Dann findet Austausch in der Schule dazu statt. Und dann kann diese Arbeit im Grunde auch erst wirklich gut wirksam werden über einzelne engagierte Lehrerinnen und Lehrer hinaus. Was kann man noch sagen? Also man kann diese Kette weitergehen. Bildungsadministrationen sind wichtig. Also sozusagen die nächst höher liegenden Behörden. Wie gehen die mit Fällen um? Wie gehen die sozusagen in der Unterstützung von Schulen um? Das ist ein ganz wichtiges Puzzlestein sozusagen, dass die Schule wiederum auch sich sicher sein kann, dass ihr Handeln in dem Bereich Unterstützung erfährt. Naja, und dann das nächste hatten Sie selbst schon angesprochen, das Zusammenarbeiten mit außerschulischen Einrichtungen, die gerade in der Extremismus, jetzt benutze ich den Begriff mal, Extremismusprävention, auch Reaktion, jahrzehntelange Erfahrungen haben, die in Teams etwa der mobilen Beratung vor Ort auch an die Schulen kommen, Beratungsleistungen durchführen, sozusagen ähnliche Fälle erlebt haben, Erfahrungen weitergeben können und ganz konkrete Hilfen auch vermitteln. Das macht natürlich eine Öffnung der Schule notwendig. Gott sei Dank passiert das jetzt langsam. Wir hatten vor 10 Jahren noch das Problem, wenn wir mit Schulen zusammengearbeitet haben, dass man partout nicht mit diesem Thema identifiziert werden wollte, weil man sozusagen ja dann das Problem an der eigenen Schule hat. Ne? Ist eigentlich ganz normal, dass man diese Probleme an der eigenen Schule hat, weil die Schule ein gesellschaftlicher Spiegel ist. Aber das ist in Form der Bearbeitung ein Riesenproblem, weil es darf dann nicht geben, was es nicht geben darf. Und da dreht sich dann die Bearbeitung auch im Kreis. Das heißt, sozusagen auch diesen Mut, sich Hilfe von außen zu holen, den braucht's auch. Und ja, was kann man noch sagen? Anderes Kollegenteam, mit dem wir auch zusammenarbeiten, Udo Dannemann hat ein Konzept entworfen, die haben das ganz griffig V4 genannt, verbreiten, vertiefen, verstetigen und vernetzen. Das fasst das eigentlich schön zusammen. Also vertiefen, sich inhaltlich um diese Dimensionen auch mal kümmern, die Lehrerinnen und Lehrer fortbilden, verstetigen, an der Schule Strukturen schaffen, die sich damit immer wieder auseinandersetzen und auch andauernd arbeiten können. und vernetzen Lehrerinnen und Lehrer untereinander. Häufig haben wir das Problem, dass Lehrerinnen und Lehrer immer noch als Einzelkämpferinnen unterwegs sind. Sie glauben auch, dass sie diese Probleme ganz allein lösen müssen. Das heißt, manchmal ist es schon wichtig, innerhalb der Schule überhaupt Diskussionszusammenhänge herzustellen, in denen man Fälle besprechen kann, in denen man gemeinsames Vorgehen abspricht, in denen man Präventionsangebote überlegt und so weiter. Und indem man eben auch zu außerschulischen Partnern vernetzt. Das sind so vielleicht ein paar ganz praktische Dinge, die man machen kann. Und die sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft, wenn wir in die Schullandschaft schauen.
Es gibt also gute Handlungsmöglichkeiten. Es gibt aber auch ein paar Stolpersteine auf dem Weg. Mir ist dabei besonders der Begriff der Legitimitätsfalle aufgefallen. Was verstehen Sie darunter?
Ja, das ist schon auch breit beobachtbar, nämlich als eine Strategie, bewusst oder unbewusst, sich nicht auseinandersetzen zu müssen. Genau genommen heißt sie Legalitätsfalle sozusagen. Sie hat aber mit Legitimität zu tun. Legalität bedeutet an der Stelle, vereinfacht gesagt, alles das, was die Grenze des Strafrechts oder bestimmter gesetzlicher Regelungen noch nicht überschreitet, muss ja demzufolge erlaubt sein und demokratisch sein. Wir erleben letztendlich dieses gleiche Argument jetzt auch in der politischen Auseinandersetzung um extrem rechte Parteien, die ja immer darauf pochen, dass sie sozusagen demokratisch legitimiert sind, weil sie nicht verboten sind, weil sie sozusagen gewählt werden können. Und das ist eben nur die legalistische Sicht der Dinge. Und diese legalistische Sicht der Dinge, die führt eigentlich erst zum Arbeiten, besonders im pädagogischen Bereich, wenn das Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefallen ist, wenn die Fälle auftreten und wenn es eigentlich zu spät ist. Im Pädagogischen und nicht nur im Pädagogischen müssen wir den zweiten Aspekt mit hinzunehmen, nämlich Legitimität. Und auch wenn bestimmte Handlungen noch nicht erfolgt sind, wenn keine Gewalt erfolgt ist, wenn keine sozusagen Diskriminierung jetzt nachweisbar ist, ist das Vorhandensein von extrem rechten Einstellungen, von Ungleichwertigkeitsvorstellungen, handlungsauffordernd für den Bildungsbereich, weil diese Einstellung, eine rassistische Einstellung, eine fremdenfeindliche Einstellung oder Haltung, antisemitische Haltungen, antisemitische Witze, die vielleicht sozusagen noch gar nicht strafrechtlich verfolgbar sind, aber sie sind nicht legitim. Sie können keinen Legitimitätsanspruch behaupten, denn sie widersprechen unseren zentralen Grundwerten. Und die Legalitätsfalle besagt eben, ich werde als Schule erst aktiv, wenn legale Grenzen überschritten sind. Und häufig ist so, Schulen, die das ganz oder Zusammenhänge, die das massiv betreiben, ja, die haben dann, wenn was passiert, ein Riesenproblem, weil sie dann auch tatsächlich nicht mehr zuständig sind. Dann können sie das nur noch an die Strafverfolgungsbehörden weitermelden und jeder fragt sich, huch, wie konnte das dazu kommen? Ja, weil man sozusagen genau in diese Falle getappt ist und kein Seismograf dafür entwickelt hat, finden sich in unserer Schule verstärkt sexistische Einstellung. Haben wir ein Thema mit Antisemitismus? Haben wir ein Thema mit Nationalismus oder Fremdenfeindlichkeit? Und wenn man das feststellt, dann wird man feststellen, das ist nicht legitim. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern und müssen wir an den Themen arbeiten. Ja, aber diese Figur ist schon eine, die häufig bemüht wird.
Ein anderes Problem, was man ja hat, nicht nur, dass man sagt, was nicht verboten ist, ist legal und deswegen müssen wir uns nicht drum kümmern, ist die Aussage, wir wehren uns gegen Angriffe auf den Öffentlich-Rechtlichen, auf die EU und so weiter, indem wir sie als absolut perfekt verteidigen. Wieso ist das ein Problem?
Aus zwei Gründen kann man sagen. Erstens ist es ein Problem, weil es selbst dem Beutelsbacher Konsens, also dem Kontroversitätsgebot, was für diese politische Bildung in Schulen gilt, widersprechen würde. Weil dort, wo legitim kontroverse Ansichten herrschen können, müssen sie auch ausgetragen werden. Und eine Immunreaktion der Europäischen Union gegenüber Kritik würde nicht dazu zählen, wie auch ganz viele andere Sachen nicht. Im Grunde darf und soll Streit herrschen über die politischen Konzepte, weil nur so sich das Wertvolle durchsetzen kann, sozusagen, das, was dem Gemeinwohl auch dient. Und es wäre sozusagen auch für die Frage der Glaubwürdigkeit nicht besonders zuträglich. Es wäre eine Form der Auseinandersetzung, die eigentlich das Gegenteil von dem ist, was wir wollen, nämlich mündige Bürgerinnen und Bürger fördern und bilden. Und das bedeutet, vielleicht entsteht sowas in so einer Überreaktion, dass man sich dann schützend irgendwie davor stellen möchte, Aber eigentlich muss man hier eine Professionalität entwickeln, die genau das kann, eine werthaltige Position zu beziehen und gleichzeitig kontrovers über das Kontroverse sprechen. Und das ist bei fast allem möglich. Beim Thema Migration möglich, kontrovers darüber zu sprechen. Es ist beim Thema EU möglich, da kontrovers drüber zu sprechen. Das ist beim Thema Klimakrise und politische Maßnahmen, die dort etwas dagegen bewirken sollen, möglich, dort kontrovers drüber zu sprechen. Und keine Variante ist es, sozusagen diese Themen einfach pauschal aus der Kontroversität rauszunehmen. Das macht es vielleicht zunächst scheinbar einfacher, weil man dann irgendwie glaubt, dann können diese Anwürfe nicht kommen, aber es entspricht eben in keiner Weise den Grundsätzen, die für die Schule in diesem Bereich gelten. Und damit ist das kontraproduktiv. Ne? Das darf nicht passieren.
Nachdem Lehrkräfte, die jetzt diesen Podcast gehört haben, ihn bestimmt gehört haben, um Lösungen zu finden, bleibt die Frage, was tun, wenn es brennt? Was gibt es für einen guten Tipp vielleicht am Ende dieses Podcasts zu der Frage, ich habe bemerkt oder ich habe jetzt gerade rausgehört, dass ich ein Problem habe. Wie reagiere ich darauf?
Da würde ich nochmal ganz frech auf unser Buch verweisen. In diesem Buch haben wir so ein kleines Modell Matrix entwickelt. Das klingt jetzt hochtrabend, ist aber eigentlich ganz einfach. Es sind vier Aspekte, die man sich überlegen sollte, wie man reagiert. Und das am besten nicht allein, sondern mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, weil diese Probleme auch nur im Verbund gut zu bearbeiten sind. Das Erste ist, muss man sich überlegen, wie kann man pädagogisch reagieren? Pädagogisch heißt, das tägliche Geschäft von Lehrer und Lehrern mit Schülerinnen und Schülern zu reden, mit ihnen unterwegs zu sein, sie zu begleiten, mit ihnen zu sprechen. Sozusagen das alles, was auf dieser Ebene passiert, sind pädagogische Handlungen. Welche sind dort jetzt eigentlich dran in diesem Moment? Ist da eine kritische Auseinandersetzung dran? Muss man in die Verständnisauseinandersetzung gehen? Was hat der eigentlich gemeint? Oder die, was genau bedeutet das? Und so weiter. Also was ist jetzt an weiteren Schritten pädagogisch zu leisten? Das Zweite ist rechtlich-administrativ. Einmal dahin zu schauen, welche rechtlichen Vorschriften, welche Gesetze, welche Regelungen gibt es zu dem, was vorgefallen ist? Verfassungsfeindliches Kennzeichen, klar. Muss gemeldet werden. Muss notwendigerweise vielleicht sogar angezeigt werden. Also das zu überlegen, was ist die rechtlich-administrative Seite an diesem Thema? Die politische Perspektive, welche Signale senden wir aus? Wir sind hier eine Institution, die für Demokratie stehen sollte und die sogar sozusagen Menschen, die hier drin sind, sollen das erfahren. Das heißt, welche Haltung müssen wir in diesem Thema hier entwickeln und wie müssen wir sozusagen jetzt als nächstes auch in dieser Haltungsfrage reagieren? Das ist der dritte Aspekt. Und der vierte ist dann die systemische Perspektive. Wen müssen wir eigentlich einbinden? Wer muss hier welche Verantwortung übernehmen? Muss der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin mit ins Boot geholt werden? Müssen Eltern angesprochen werden? Muss die Schulleitung hier eine besondere Rolle übernehmen? Oder sind noch weitere Akteurinnen zu bedenken, denen hier eine Verantwortung zukommt? Und ich würde sagen, also so für eine, das ist kein Rezept, aber das ist, Sie merken, wenn man diese vier Aspekte sich mal anschaut, dann braucht man wahrscheinlich 10 Minuten, um so eine Herausforderung, so eine Ad-Hoc-Herausforderung dann nachzubearbeiten. Aber ich glaube, man kommt auf ganz gute Ansätze, welchen nächsten Schritt man machen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einen nächsten Schritt macht. Und das sagen wir auch unseren Lehrerinnen und Lehrern in den Weiterbildungen, in unseren Projekten. Sie können auch viele Fehler machen in dieser Arbeit. Aber eins sollten Sie nicht machen, inaktiv zu bleiben. Weil viel lässt sich korrigieren, viel kann man auch sozusagen nachträglich wieder anders organisieren. Aber das Inaktivbleiben ist die schlechteste Lösung. Und dieser nächste Schritt, der lässt sich, glaube ich, durch so eine Betrachtung ganz gut herausschälen.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Behrens, für das Gespräch und die interessanten Einblicke.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Wir bedanken uns auch bei Ihnen, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.